Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Insel Patmos im Mittelmeer. Hier sitzt Johannes. Er sitzt dort in Bedrängnis, wie er schreibt. Und er schreibt an 7 Gemeinden auf dem Festland gegenüber, in der Provinz Asia, der heutigen Westtürkei. Und dieser Johannes hat Visionen, schreckliche Visionen, vom Untier, das aus dem Meer kommt, von blutüberströmten Schlachtfeldern, vom Martyrium seiner Brüder und Schwestern. Da weint Johannes.
Warum weint Johannes? Johannes erfährt offenbar die gegenwärtig laufende Geschichte als katastrophal. Und wenn es immer so weiterläuft, ist das sozusagen die dauernde Katastrophe.
Die Katastrophe ist also schon da, meint Klaus Wengst. Jedenfalls im Erleben des apokalyptischen Autors Johannes. Der lebte zum Ende des 1. Jahrhunderts und litt unter der Gewaltherrschaft der Römer.
Sicher ist mir, dass die Johannesapokalypse nach 70 geschrieben sein muss, weil nämlich in ihr der Name Babylon als Deckname für Rom vorkommt und das konnte nur in jüdischen Kreisen, nur in der Zeit nach 70 der Fall sein, wo dann die Parallelisierung gemacht werden konnte von dem alten Babel, das den Tempel in Jerusalem zerstört hatte und jetzt sozusagen dem neuen Babylon Rom wiederum den Tempel in Jerusalem zerstört hatte.
Johannes und den jesusgläubigen Gemeinden seiner Zeit drohte nicht nur Christenverfolgung. Als Menschen am Rande des Imperiums, in den Provinzen Roms, litten sie auch wirtschaftliche Not, wurden ausgepresst.
Und deshalb weint er. Also von ihm wird die Weltgeschichte nicht erfahren als eine wunderbare Fortschrittsgeschichte, an der man mit Begeisterung teilnehmen kann, so wie es bei uns im 19. Jahrhundert wahrgenommen worden ist, wo man sich sozusagen auf der Höhe der Zeit befindet, sondern als eine einzige Katastrophe. Für ihn ist die Weltgeschichte, ist es so, wie es läuft, einfach zum Heulen. Und das wird hier in der Vision dargestellt. Das ist also eine sehr bestimmte Erfahrung der eigenen Gegenwart, die dahinter steht. Und das ist auch die Grunderfahrung von Apokalypse.
Eine Apokalypse ist nicht nur eine religiöse Literaturgattung in der Antike. Apokalypse, das ist auch eine Art, die Welt zu erfahren und zu deuten. Der Neutestamentler Klaus Wengst.
Apokalypse wird ja meist verstanden als der große Kladderadatsch, der dann kommt, die kommende Katastrophe, wo dann alles kaputt geht. Da denke ich, das ist ein falsches Verständnis von Apokalyptik. Die Apokalyptiker starren nicht wie Kaninchen auf die Schlange, auf die kommende Katastrophe, sondern sie erfahren ihre eigene Gegenwart schon als katastrophal, eben als zum Heulen. Und von daher ist ihr ganzes Wollen, es darf nicht einfach so weitergehen, weil es so, wie es läuft, schon jetzt katastrophal und tödlich ist. Und ich denke, das ist nicht eine Erfahrung, die einem total unverständlich sein muss und die ja auch heute noch gemacht werden kann. Man muss sich nur in unserer Welt in bestimmte Gegenden versetzen, wo Geschichte so erfahren wird. Und das war offenbar auch die Erfahrung des Johannes.
Apokalypse, das heißt wörtlich eigentlich Enthüllung. Eben dort bei Johannes ist aber auch vom Buch mit 7 Siegeln zu lesen. Und das ist ja sprichwörtlich geworden für etwas, das gerade nicht offensichtlich ist, sondern total verschlossen. Also eigentlich genau das Gegenteil von Offenbarung. Und nun treten ja bei Johannes auch noch reichlich seltsame Dinge auf. Monsterwesen, Posaunen, Himmelsszenen, vielköpfige Flatterwesen. Was soll das? Handelt es sich hier vielleicht um eine Geheimsprache?
Eigentlich keine Geheimsprache. Man muss dann fragen, für wen ist es Geheimsprache? Johannes schöpft seine Bilder so gut wie vollständig aus seiner jüdischen Bibel, die er zitiert, anspielt und aus vielen Stellen sozusagen collagenartig neue Bilder formt. Und Menschen, die mit der jüdischen Bibel und ihrer Tradition vertraut sind, werden ihn verstehen. Aber wer war das schon zu seiner Zeit? Man könnte auch fragen, wer ist das heute noch? Und das macht dann das Unverständnis aus, weil man eben die biblischen Bilder nicht mehr versteht. Um ein Beispiel zu nennen, dieses schreckliche Untier aus dem Meer.
Und ich sah ein Tier aus dem Meer aufsteigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe. Auf seinen Hörnern trug es 10 Diademe, und auf seinen Köpfen standen Lästernamen. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Maul war wie das Maul eines Löwen. Und der Drache übergab ihm seine Gewalt und seinen Thron und große Vollmacht. Und einer seiner Köpfe sah aus wie hingeschlachtet zum Tode, doch seine Todeswunde wurde geheilt.
Was für ein Monster ist das denn? Was ist das für ein Tier?
Was es ja biologisch so überhaupt nicht gibt, aus verschiedenen Tieren zusammengesetzt. Aber diese Zusammensetzung ist eben nicht willkürlich von Johannes gemacht, sondern eben aus seiner Bibel, indem er Daniel 7 aufnimmt, wo ein Apokalyptiker vor ihm, 200 Jahre vor ihm, dann 4 Tiere nacheinander auftreten lässt, 4 Raubtiere, von denen das vierte auch biologisch nicht funktioniert, weil es eiserne Zähne hat. Und diese Raubtiere symbolisieren in der Daniel-Apokalypse 4 aufeinanderfolgende Weltreiche. Und das vierte ist das zur Zeit des tatsächlichen Verfassers gegenwärtige. Und die eisernen Zähne bezeichnen da sozusagen die neueste Waffentechnologie der seleukidischen Könige. Und wenn Johannes nun aus diesen 4 Tieren bei Daniel ein einziges Untier konstruiert, dann ist das für mit der jüdischen Bibel Vertraute ein klares Bild, dass nämlich jetzt er, das ihm gegenwärtige Weltreich Rom, als dieses Untier vorstellt.
Rom also. Rom als Raubtier verkleidet, mit einer gefährlichen Fratze, ja Maske.
Wenn eben Weltreiche als Raubtiere symbolisiert werden, dargestellt werden, dann stellt das diese Weltreiche eben als räuberisch und ausbeuterisch dar, ist also eben nicht nur eine Maskierung, sondern zugleich damit auch eine Demaskierung.
Und so demaskiert liest sich auch der Folgevers bei Johannes plötzlich ganz folgerichtig.
Da geriet alle Welt in Staunen und lief dem Tier hinterher. Und sie beugten ihre Knie vor dem Drachen, weil er dem Tier die Vollmacht gegeben hatte. Und sie beugten ihre Knie vor dem Tier und sagten, wer ist dem Tier gewachsen? Und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen?
Rom, dem sich alle Völker unterwerfen. Von wem wird Rettung kommen? Für die christusgläubigen Leser ist die Antwort klar. Aber wann? Wie lange noch? Auch diese anklagende Frage greift Johannes unter Tränen auf.
Dieses »Wie lange noch?« ist auch wieder Zitat aus der jüdischen Bibel und ist dort der Schrei der Bedrängten, der Entrechteten, die eben mit diesem Ruf »Wie lange noch?« nach Herstellung des Rechts, nach Gerechtigkeit schreien. Und das lässt Johannes in seinem Buch gerade die Märtyrer aufnehmen. Also für ihn sind die Märtyrer, die um ihres Bekenntnisses zu Jesus willen umgebrachten, nicht schon am himmlischen Ziel und alles ist für sie Paletti, sondern gerade die lässt er schreien, wie lange noch. Und das zeigt auch wieder sehr deutlich, dass dieser Johannes nicht individuell denkt, sondern dass er die Geschichte im Blick hat. Und selbst die Märtyrer sind so lange nicht am Ziel, solange diese mörderische Geschichte so weiterläuft und solche Opfer auch weiterhin verlangt, wie sie geworden sind.
Aber wie kam es überhaupt zum Martyrium der Jesusgläubigen? Die Römer waren fremden Kulten und Religionen gegenüber eigentlich recht tolerant. Da konnte so einiges nebeneinander herlaufen. Was aber nicht ging, war die Weigerung, am Staatskult teilzunehmen. Etwa an öffentlichen Opferfeiern zu fehlen, sich nicht mit festlichen Kränzen zu schmücken, sich zu weigern, von dem dort geopferten Fleisch zu essen. Das wäre Hochverrat gewesen, denn dieser Kult war staatstragend. Erst recht in späteren Jahrhunderten, da der römische Staatskult immer stärker zum Gott-Kaiser-Kult wurde.
Es gab schon von Augustus öffentliche Gelübde jährlich zu Kaisers Geburtstag und bei Kaisers Regierungsantritt auf das Wohl des Kaisers, das Wohl, also das Heil, die Salus, also ein ganz gewichtiger antiker Begriff. Und an den Kaisertempeln, von denen es in der Provinz Asia eine ganze Reihe gab, bei solchen Anlässen besondere Feiern, verbunden mit Wettbewerben in Theatern, mit Aufforderungen an die Bevölkerung, die Häuser zu begrenzen, sich selber zu begrenzen. Und aus der sozusagen jüdischen Perspektive war das natürlich alles Götzendienst, den man nicht mitmachen konnte. Das wurde da aber von der großen Mehrheit der Bevölkerung natürlich als ein weltfremdes Verhalten wahrgenommen. Wer da sich verweigerte und nicht mitmachte, macht sich eben der Illoyalität verdächtig. Das war für die Römer in ihren Provinzen natürlich ein ganz besonders heikler Punkt.
Wer da nicht mitmachte, verweigerte den Gehorsam gegenüber Kaiser und Staat. Und so bekamen Juden und Christen ein Problem. Denn für sie gab es nur einen Gott und jegliche Teilnahme am römischen Kult bedeutete für sie Götzendienst. Klaus Wengst erinnert in diesem Zusammenhang auch nochmals daran, dass es zur Zeit des Johannes noch keine scharfe Trennung zwischen Juden und Christen gab.
Diejenigen Jüdinnen und Juden, die im ersten Jahrhundert an Jesus als Messias glaubten, sich damit nicht als Christen verstanden. Und die anderen auch nicht, weil es das den Begriff Christen als sozusagen Selbstbezeichnung überhaupt noch nicht gab, sondern ich würde dann von Johannes als einem jüdischen Messiasgläubigen reden oder einen Juden, der an Jesus als Messias glaubt.
Wie stark Johannes, der Autor der Apokalypse, in seiner jüdischen Tradition verwurzelt ist, zeigte sich ja schon bei den Schriftzitaten. Zeigt sich in seiner Sprache, die viele Anlehnungen ans Hebräische kennt, und zeigt sich auch in seiner rigorosen Ablehnung des römischen Kults. Andere Juden und Jesusgläubige sahen das schon damals lockerer. Denn wie sollte man in dieser Gesellschaft sonst auch überleben? Im Alltag war es fast unmöglich, um den römischen Kult drumherum zu kommen. Das gibt auch Neutestamentler Klaus Wengst zu bedenken.
Es geht ja dabei vor allem auch bei der Frage des Essens von Götzenopferfleisch, was ja auch außerhalb der Feste begegnet, jedenfalls für Leute, die sich Fleischgenuss leisten konnten, überhaupt um gesellschaftliche Kommunikation und Partizipation. Und damit konnten ja auch Fragen wirtschaftlichen Überlebens verbunden sein. Und es gibt im Talmud so eine wunderbar schöne kleine Stelle, wo diskutiert wird, wie ein Jude sich verhalten soll, wenn in einer Stadt irgend so ein Tempelfest ausgerufen ist und gesagt wird, und wer jetzt sich und seinen Esel begrenzt, der kann seine Ware zollfrei in die Stadt einführen. So, was soll nun Jude machen? Soll er jetzt sagen, nee, das ist Götzendienst, mache ich nicht, hat er aber ökonomischen Verlust? Oder sagt er, naja, also ich muss ja überleben, also komm, einmal das Eselchen und mich mal kurz begrenzt, nachher wieder schnell weg und ich kann ökonomisch mit anderen konkurrieren. Also das sind so konkrete Fragen, die da im Hintergrund stehen und die ja auch in den auf Jesus bezogenen Gemeinden nicht einheitlich beantwortet sind. Und das sind wir nun bei dem Punkt, wo Johannes sozusagen konservativ ist und die sozusagen traditionell jüdische Linie strikt durchzieht und in den Sendschreiben das Essen von Götzenopferfleisch sogar zum Status Confessionis macht.
Ein Status Confessionis, eine Sache, an der sich der Glaube entscheidet, für die man sogar das Martyrium, den Bekennertod, auf sich nehmen sollte. Wie gesagt, andere sahen das schon damals anders, Paulus etwa. Und auch heute würden Christinnen und Christen wohl sehr seltsam angeguckt, wenn sie sich der Gesellschaft total verweigern würden. Obwohl ja das Bild vom Raubtier Rom schon sehr anklingt im heutigen Raubtierkapitalismus. Wie lebt Klaus Wengst das?
Wenn ich weiß und weil ich weiß, dass ich als Einzelner grundlegend nichts verändern kann, dürfte dennoch nicht die Konsequenz sein, also ist alles egal, sondern ich finde es schon wichtig, dass man guckt, wo man Zeichen setzen kann, auch in diesen Bereichen, welche Initiativen man auch mit seinem Kaufverhalten unterstützen kann. Auch wenn man das nicht astrein schafft. Da sind wir einfach zu stark in der Gesellschaft mit drin.
Dabei hat Klaus Wengst gerade von der Johannesapokalypse ganz viel Reichtumskritik gelernt.
Was mich an der Apokalypse besonders stark fasziniert hat, ist die Wahrnahme des wirtschaftlichen Aspektes. In der Vision in Kapitel 17, wo er eine unheimlich luxuriös ausgestattete Hure auf dem Untier von Kapitel 13 sitzen lässt, und dass er auch mit dieser Hure wieder Rom meint, also eine eigenartige Verdoppelung von Rom, einmal als Raubtier und einmal als Hure. Damit bringt er unterschiedliche Aspekte seiner Sicht von Rom zum Ausdruck. Einmal bei dem Raubtier den militärisch-politischen, gewaltsamen, und mit der Hure eben den ökonomischen.
Ansonsten benennt die Metapher von der Prostituierten die Untreue gegenüber Gott, kritisiert die Käuflichkeit, sich anderen Göttern hinzugeben. Das Bild von der Hure bezieht sich also keineswegs auf Frauen, sondern auf den Punkt der Untreue.
Hier wird auch biblische Sprache aufgenommen, wo Huren-Metapher ist für Fremdgehen mit anderen Göttern.
Weiter beschreibt Johannes auch sehr blumig, wie sich nun das Untier Rom die feinsten Köstlichkeiten einverleibt, wie Edelsteine und Luxuswaren ins Machtzentrum Rom gekarrt werden, aus allen Ecken des Weltreichs herbei, wobei eben diese Ecken die Ränder Roms verarmt und hungrig bleiben. Mit dem Begriff Dynamik des Luxus bringt Klaus Wengst dieses Missverhältnis auf den Punkt.
Eine Dynamik des Luxus, die Metropole noch fetter macht und die Ränder verarmen lässt, die Wirtschaftswege bestimmt und die eben, das ist dieses Bild von der auf dem Untier reitenden Hure, politisch-militärisch abgesichert wird. Und das sind Momente, die man natürlich nicht eins zu eins auf heute übertragen kann, aber Momente, die man wiederfindet.
Ja, die Bezüge zu heute, zu unserer globalisierten Gegenwart, liegen auf der Hand.
Unsere Gegenwart, wo eben auch Erdbeeren im Dezember da sind, also wo immer alles und im Überfluss da ist, das ist natürlich schön für uns, wie es auch für die Bevölkerung in Rom schön war, dass das alles da war. Aber ich denke, man muss auch nach den Kosten fragen und diejenigen, die dann diese Kosten aufbringen müssen, nämlich in den großen Metropolen in der südlichen Hemisphäre, Schutthaufen, bei denen sich dann zum Beispiel unser Elektroschrott findet, wo Menschen im wahrsten Sinn des Wortes vom Abfall leben müssen und viele dabei auch kaputt gehen. Und da bestehen einfach Zusammenhänge, die einen nicht damit zufrieden lassen sein können, dass nun mal seit 89 unser System gesiegt hat und dass man das nicht jetzt als sozusagen das Ziel der Geschichte betrachten darf, sondern aufgrund solcher Rückseiten auch immer wieder in Frage stellen muss.
Das tönt jetzt fast schon so, als ob, würde Johannes heute leben, bei uns, sich mit Occupy auf den Paradeplatz setzen würde.
Könnte ich mir schon vorstellen, dass der Johannes sich das zumindest sehr gut überlegen würde und wahrscheinlich dazu neigen würde, vielleicht doch mit auf den Paradeplatz in Zürich zu gehen.
Gegen die katastrophale Wirklichkeit von Ausbeutung und Verfolgung kennt die Johannes-Offenbarung aber auch Lieder. Liedverse und Hymnen, sie tauchen überall im letzten Buch der christlichen Bibel auf. Singt dem Herrn ein neues Lied. Diese Stellen schätzt der bald 70-jährige Neutestamentler Klaus Wengst ganz besonders.
Dieses neue Lied wird ja nicht erst im neuen Jerusalem gesungen, davon ist schon in Kapitel 5 gleich die Rede. Dieses Buch ist ja vorgestellt als eins, das in der versammelten Gemeinde vorgelesen wird. Man kann sich dann auch weiter vorstellen, dass sozusagen beim Vorlesen dieses Buches kann die Gemeinde einstimmen in diese gottlobenden und preisenden Stücke.
Etwa Verse wie: Wir danken dir, Herr Gott, Herrscher über das All, der da ist und der da war, dass du deine große Macht ergriffen und die Herrschaft angetreten hast.
Dieses Gotteslob ist zugleich hochpolitischer Protest. Denn die Begriffe, die in dem Gotteslob gebraucht sind, sind ganz stark zentrale politische Begriffe der damaligen Zeit. Also wenn da davon die Rede ist, dass Gott und seinem ohnmächtigen Gesalbten die Salus gehört, da steht ein griechisches Soteria, das Heil, dann ist das ein hochpolitischer Begriff. An der Salus des Kaisers hängt das Heil des ganzen Reiches. Oder wenn davon die Rede ist, dass Gott allein die Exousia zukommt, dann ist das im Lateinischen der hochpolitische Begriff Potestas, der die Macht des römischen Kaisers beschreibt. Also hier ganz von selber deutlich wird, dass dieses Gotteslob, was da sozusagen hymnisch im Gottesdienst ausgebracht wird, zugleich politischer Protest ist, der es den Machthabern der Gegenwart bestreitet, die Entscheidenden zu sein. Und von daher kann man aus der Apokalypse vielleicht auch lernen, dass unser Gottesdienst Protest ist. Unser Gottesdienst enthält Protestpotenziale.
Hier scheint ein Herzensanliegen des evangelischen Theologen getroffen zu sein. Klaus Wengst wirkt ja schließlich auch als Prediger in seiner Gemeinde bei Bochum.
Also wenn jedenfalls wir hier jeden Sonntag singen, allein Gott in der Höhe sei er, dann ist damit doch zugleich gesagt, Kampfansage macht gegen irgendwelche Möchtegern-Herren, die ihre Frauen drangsalieren oder Chefs, die mit ihren Untergebenen auf schreckliche Weise umgehen. Und dann kann man sich doch im Gottesdienst allein Gott in der Höhe sei er oder ihm allein alle Macht stärken für den Alltag gegenüber solchen Möchtegern-Herren. Protest ja auch in einem doppelten Sinne. Protest, in dem steckt ja das Wort Testes drin, Zeuge. Also Zeuge zu sein für die Alleinherrschaft Gottes im Protest gegen Möchtegern-Herren.
Da schauen wir noch auf den Schluss der protestierenden Johannes-Apokalypse, auf die Visionen vom Endgericht. Damit hat sie ja auch immer wieder Endzeitfantasien geweckt. Zu solchen Weltuntergangsspekulationen meint der Theologe und Wissenschaftler Klaus Wengst,
dass es ein totaler Unsinn ist, dieses Buch als Endzeitfahrplan zu lesen, kann man sich an einer sehr schlichten Überlegung deutlich machen. Denn wenn das so wäre, und das ist ja noch nicht eingetreten, wenn das ein Endzeitfahrplan wäre, sind wir ja noch nicht am Ende des Zuges. Und jetzt wir jetzt aber verstehen würden, wann das Ende wäre, dann hieße das, dass alle Generationen vor uns und vor allem diejenigen, die in diesem Buch ausdrücklich als Adressaten benannt werden, es schlechterdings nicht haben verstehen können. Und das kann ja wohl nicht wahr sein.
Trotzdem stellt sich ja die Apokalypse als Vision vor, macht Hoffnungen darauf, dass Gottes gerechtes Endgericht hereinbricht und die ungerechten Verhältnisse umgekehrt werden.
Dieses Buch wollte auf Jesus bezogenen Gemeinden in der Provinz Asia Mut machen, sich widerständig zu verhalten. Und so eine Funktion könnte es ja auch noch heute wahrnehmen.
Die Johannes-Apokalypse als Widerstandsliteratur, als Protestliederbuch. Eine Schrift, die in ihrer Fantasie allerdings nicht mit Grausamkeiten spart. So viel Blut, wie da fließt.
Da würde ich doch sehr betonen, dass das bei Johannes Visionen sind, die aber nicht einfach in der Luft hängen, sondern in einem ursächlichen Zusammenhang stehen mit den tatsächlich vergossenen Strömen von Blut und den Schlachtfeldern von Leichen, die römische Legionen zurückgelassen haben. Die Gerichtsvorstellung bei Johannes ist ja vor allem die, dass diejenigen, die solche Taten vollbracht haben, von ihren eigenen Untaten eingeholt werden.
Und ähnlich einem Psychoanalytiker argumentiert Klaus Wengst weiter, dass
diese Will-Rache-Fantasien eben Fantasien sind. Und es könnte ja sein, dass gerade dieses Fantasievolle der Rache Aggressionen abbaut fürs tatsächliche Leben.
Ja, endlich wird da abgerechnet. Endlich kommen Ausbeuter und Gewalttäter vor den ewigen Richter. Auf diesen Gedanken will Klaus Wengst auch in anderer Hinsicht nicht verzichten. Der biblische Gott ist eben auch der richtende Gott.
Der nur liebe Gott tut nichts. Es ist nicht egal, was getan wird. Es hat Folgen. Dafür steht dann eben auch der richtende Gott. Man denke, man muss das dialektisch zusammensehen. In der jüdischen Tradition gibt es die in meinen Augen sehr schöne Aussage von den beiden wichtigsten Maßen Gottes. Maße, mit denen er misst. Das Maß des Gerichts und das Maß des Erbarmens. Das gehört beides zusammen. Aber wird auch gesagt, das Maß des Erbarmens ist größer.
Und so ist es dann auch ganz erstaunlich menschenfreundlich, wer nach dem drastischen Endgericht bei Johannes dann doch noch so alles Platz findet im himmlischen Jerusalem.
Ja, das finde ich unheimlich spannend in Apokalypse, dass sie, und das finde ich bewundernswert und toll, dass der Johannes da nicht logisch ist, sondern völlig unlogisch. Also vorher sind ja die Völker und vor allem die Könige einfach eine Massaperdition ist. Und eigentlich sind sie schon alle längst in dem Feuer von, in dem See von Feuer und Schwefel oder Pool von Feuer und Schwefel reingeschmissen. Und dann kommt die Vision vom neuen Jerusalem und auf einmal sind die Könige da und bringen ihre Gaben nach Jerusalem, womit auch wieder prophetische Visionen der jüdischen Bibel mobilisiert werden. Und da ist der Baum des Lebens als doppelte Allee im neuen Jerusalem da und seine Blätter dienen zur Heilung der Völker. Hä? Auch die Völker sind auf einmal da. Also das neue Jerusalem kann offenbar sehr viel umfassen und aufnehmen.
Platz auch für geläuterte Diktatoren und andere Übeltäter. Das große Finale Gottes übersteigt eben alles, was wir Menschenkinder uns vorstellen können.
Es ist das dialektische Zusammenfassen von Gericht und Erbarmen, von Recht und Gnade. Es gehört beides zusammen, es muss beides ausgesagt werden. Das Gericht, weil es eben nicht egal ist, was wir tun, das heißt, es ist nicht gleichgültig. Und es hat Folgen, aber das Erbarmen ist größer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.